Ciao bella, come stai? Sto qui in Germania e sono italiano.
Dieser Bass through Italy.
Ein Podcast von Jule und Akadi.
Das wollte ich. Hallo Akadi.
Salve, Juliana.
Wir sitzen auf einem Campingplatz unweit der Stadt Tropea. An der violetten Küste, wie man hier sagt. Und wir
Violett
haben.
Violett heißt sie wieso?
Weil es solche Sträucher gibt, die in allen Schattierungen von diesem Pink-Violett erblühen.
Es ist wirklich krasses Magenta. Das ist manchmal auch lila und es wird sehr, fast schon zu Neon in den Augen beim Vorbeifahren an diesen Büschen.
Und wir haben uns das hier ein bisschen heimlich gemacht. Wir sind an einem sehr schönen Campingplatz direkt am Strand. Der Campingplatz ist so in einer Bucht. Hinter uns sind sehr hohe Hügel, Gesteinsmassen. Und da sind wir seit gestern Abend vor Ort und wurden sehr gut aufgenommen und haben uns dazu entschieden, hier einfach 2 Nächte zu bleiben.
Weil wir mit ganz viel Glück auch dieses Campingplatz bekommen haben. Es ist nämlich das letzte auf der Karte. Vor Sizilien und die davor hatten entweder zu oder nicht geöffnet oder Chuso oder Closet.
Oder hatten horrende Preise.
Ja, 40 Euro pro Nacht, Digga.
Nicht mit uns. Also genau, es ist ein schöner Ort, eine tolle Energie. Und ich möchte erstmal als Disclosure erzählen, dass in meinem Horoskop heute als Don't, also als Nichtmachen, Podcasts steht.
Es ist aber nicht näher drauf eingegangen, ob du keine machen sollst oder ob du keine hören sollst. Und du hast schon mal keine gehört heute, was eine krasse Seltenheit ist. Es ist Nachmittag und heute wurde noch kein einziger Podcast, bis auf einen Live-Podcast
ja,
von unserem neuen Urlaubsreise-Papa, dem Reza. Das ist ein sehr interessanter Mann, Schriftsteller, Krebsforscher, den wir hier gegenüber auf dem Zeltplatz kennengelernt haben.
Mhm.
Vielleicht gehen wir später noch drauf ein.
Ich möchte erstmal anfangen, mit dir unseren gestrigen Tag auseinander zu pflücken. Denn das war.
Das war der beste Teig seit langem in meinem ganzen Leben.
Der beste Teig. genau, die Nacht davor haben wir Olivenhain oben auf dem Berg verbracht. Und das gesparte Geld, Talking of Teig, haben wir in Tropea direkt reinvestiert in 1 Kilo Teig in verschiedenen Formen.
Ja, aus Tropea kommen nämlich die Tortufa, so unterschiedliche Gebäcke, die randvoll mit Cremes gefüllt sind. Wir haben echt nicht schlecht geguckt, als wir uns so ein Hörnchen geteilt haben. Das hätte wahrscheinlich ein ganzes Dorf mit Zucker versorgen können.
Ja, und wir haben es zu zweit gegessen. Von außen sah es aus wie so ein Maulwurfkuchen. Und dann macht man es auf und da ist eigentlich nur eine ganz dünne Schicht quasi Teig. Der
wie beim Eclair?
Und der quasi einen Haufen Creme zusammenhält.
Ja.
Also
ja,
wirklich einen Haufen Creme.
Ich würde fast schon sagen, der Teig wird von der Creme zusammengehalten.
Ja, Tropea ist jetzt die erste Stadt, in die wir gereist sind oder reisen, die wieder so einen richtigen Touri-Flair verbreitet hat. Vorher waren wir eigentlich die ganze Zeit in irgendwelchen Nationalparks oder ja, so ein bisschen im Hinterland. Und das hat man gleich gemerkt an den ganzen sehr schick angezogenen Pärchen, die da ihren Urlaub vollbringen. Ist auf jeden Fall, glaube ich, eine interessante Stadt. Und da kann man gut und viel essen, wenn man das nötige Kleingeld hat, weil der Aperol 10 Euro.
Genau, aber das liegt vielleicht auch daran, dass die Restaurants nach Ferrari und Lamborghini und was weiß ich nicht alles benannt sind. Dementsprechend auch die Preise angelegt. Dem sind wir allem entgangen. Ne?
Ja.
Wir haben uns einfach diese Reisbällchen geholt vorher, die unterschiedlich gefüllt sind, haben die schnell gesnackt, die Stadt leicht erkundet und sind dann also die Stadt ist auf so einem Berg vor der Küste.
Ja, es ist so ein Gesteinsplateau.
Ja, und wie so oft die Städte hier im Süden einfach da reingemeißelt und komplett bebaut. Und vor dieser Stadt an der Küste ist auch nochmal ein kleiner Berg, ein Hügel. Ich weiß nicht, wie man es nennt, aber er ist gleichzeitig eine Grotte. Und sie ist aber nur zugänglich vom Wasser aus.
Ja, also man muss sich das so vorstellen, dass es gibt Strand und dann an dem Strand ist einfach so ein Sandsteinformation, wo auch oben drauf so eine überkrasse Kathedrale ist.
Ja, irgendwie sieht das aus wie so eine Disney-Burg.
Ja, wirklich, das ist so irgendwie ganz witzig anzusehen. Und Arkadi hat gesagt, wir müssen in die Grotte und ich habe gesagt, klar, kein Problem. Und unsere erste Amtshandlung war, das erstmal so auszuchecken und dann herauszufinden, okay, es ist wirklich nur vom Wasser zu erreichen. Wir haben dann den örtlichen Campingplatz befahren, der gleich daneben ist, haben gefragt, ob unsere Räder für 2 Stunden dort parken können.
Die Frau, die da gerade in diesem Raum, in den wir auch rein durften, die Wäsche gewaschen hat und aufgehangen hat, hat uns das direkt erlaubt. Wir haben ihr noch ein bisschen Trinkgeld zugesteckt und damit war es auch geschehen. Dann haben wir unser Vertrauen, unser alles Hab und Gut an diesen Bikes gelassen, Bikinis angeworfen, einen Seesack, den wir da zu dem Zeitpunkt dachten, dass er wasserdicht ist, mit 2 Malpappen und den nötigen Stiften beladen und sind erstmal der Klippe entlang, weil wir dachten, wir können vielleicht diese Grotte fußläufig erreichen.
Genau,
und kletternd.
Ja, ich möchte dazu sagen, wir hatten beide unsere Schuhe an, also du hast so Sandalen an und ich natürlich meine Radsandalen, diese Shimano-Teile.
Die werde ich mir auch noch holen.
Und dann, also der Strand davor war gefüllt. Wir haben dann auch so ein paar Leute beobachtet, die da auf diesen Steinen umherklettern und wir waren so, okay, wir gucken erstmal, wie weit wir fußläufig kommen. Das war relativ nicht so weit. Und,
aber von dem Punkt konnte man schon so um die Ecke blicken?
Nee, weil wir sind gar nicht da hochgestiegen. Wir haben sofort versucht, okay, hier geht's nicht weiter. Und dann sind wir sofort ins seichte Wasser. Also war nochmal so ein Gesteinsplateau. Und da standen wir drauf. Und dann waren wir so, okay, lass uns nochmal ein bisschen weiter durchs Wasser warten auf den Steinen. Und da irgendwie so rum, also wir mussten quasi um die Ecke. Und dann war es nämlich so, du warst ein bisschen vor mir und sehr mutig. Und dann kam so ein, also unter Surfern sagt man,
mutig.
Kam ein Set von Wellen, die ein bisschen höher waren.
Mutig dumm.
Und die dich direkt die Füße, wie sagt man, so weggezogen haben. Und du quasi mit einer Hand dich am Fels festgehalten hast und so hängst und dann deine Beine irgendwie so in der Luft und ich
die
war
wurden
so,
weggeschwemmt,
okay,
ja.
Ich gehe jetzt erstmal ein paar Schritte wieder zurück und dann sammeln wir uns nochmal. Und du hast direkt geblutet an den Händen und wir waren so, okay, das ist dumm, was wir gerade machen.
Ja, es war nicht schlau. Man muss dazu sagen, ich war schon vorsichtig. Ich habe mich mit beiden Händen am Felsen festgehalten und mit den Füßen bin ich da durchs Wasser gewatschelt, aber das hat alles nichts gebracht. Und dann sind wir auf diesen Felsen geklettert und haben versucht, nochmal außenrum kletternd zur Grotte zu gelangen.
Und nochmal die Lage sondiert. Dann waren wir auf so einem Felsvorsprung und du hast gemeint, und dann konnten wir quasi in die Grotte reingucken und du hast dich ganz vorne hingesetzt und warst so, naja, man kann auch runterspringen. Und
ich war so, das waren so 3 Meter und das Wasser war tief genug, also nach meiner Einschätzung. Und später, als wir da durchschwommen, war das auch tief genug,
ja.
Aber die Angst davor, dass Wellen, die man nicht berechnen kann, uns an dieses Gestein spülen, hat uns vernünftigerweise dazu gebracht, den Weg zu schwimmen.
Ja, ich habe gleich gesagt, ich springe nicht mal vom 1-Meter-Turm im Schwimmbad, sowas mache ich einfach nicht. Und du meinst, du traust dich, ich so, ich traue mich das auf gar keinen Fall, ich schwimme lieber. Dann haben wir gesagt, okay, wir schwimmen. Also zurück, ich möchte dazu sagen, ich habe die ganze Zeit bei dieser Unternehmung habe ich eine Taucherbrille angehabt. Und
Jule ohne Taucherbrille am Wasser
ohne
ist
mich, nicht
Jule. Also wenn ihr eine Person seht, die hundertprozentig aussieht wie Jule und sie hat keine Taucherbrille am Wasser oder zumindest nicht diese Abdrückringe von der Taucherbrille im Gesicht, dann ist es nicht Jule.
Und dann haben wir einen Satz ins Wasser gemacht und sind schwimmend um diesen Gesteinsvorsprung wollten wir schwimmen. Und man muss dazu sagen, es war leichter Wellengang und es kam immer mal wieder so ein Set, was ein bisschen höher war. So, dann waren wir quasi, und ich habe das auch gesehen, es war total, also das Wasser ist ja total krass klar, und darunter war in so einem Halbkreis so eine unterirdische, so ein Riff quasi. Also jetzt kein Korallenriff oder so, sondern einfach so ein Gesteinriff. Und wir waren auf dieser Höhe und ich, dadurch, dass ich eine Schwimmbrille anhatte und immer so schwimme, also unter Wasser schwimme, habe immer diese Steine beobachten können. Und du warst ein bisschen weiter vor mir und eigentlich schon um diesen Peak rum, wo man sich dann lässig in diese Grotte rein
treiben lassen konnte.
Und ich war quasi gerade mitten auf diesem Riff und hatte irgendwie dann auf einmal, dann kamen halt diese höheren Wellen und ich hatte auf einmal Panik. Also ich
sag es doch.
Genau, ich habe gesagt, Arkadi, pass auf, ich kriege gerade Panik, bin sofort irgendwie umgedreht, weil ich habe halt, ich hatte mal eine kurze Zeit, wo ich angefangen habe zu surfen und ich hatte da ja keinen Unfall oder so, aber einfach so eins, zwei sehr, sehr, sehr beängstigende Situationen und daran habe ich mich sofort erinnert und habe gesagt, okay, Arkadi, ich kann jetzt nicht weitermachen, ich muss zurück zum Strand, ich muss erstmal klarkommen, so, genau, weil Panik im Wasser ist halt für mich einfach fast nicht zu handeln, aber ich kann mittlerweile durch so Techniken, kann ich so diesen, es gibt ja so eine Abzweigung, die du nehmen kannst, entweder du gibst dich der Panik hin oder du bist so, okay, nochmal irgendwie atmen,
nochmal
raus aus der Situation und dann, ne, gucken, so. Du hast gesagt, okay, ich schwimme jetzt weiter.
Und ja, ich war ja, wie gesagt, schon an diesem Peak und fast schon drüber und wir haben dieses kurze Gespräch geführt mit 15 Meter Abstand zwischen uns, übers Wasser schreiend. Dann schien es mir so, dass ich dich zurückschwimmen lassen kann. Und ich habe gesagt, sorry, aber ich muss da jetzt rein. Wir haben jetzt diesen Sack gepackt, ich möchte rein und malen. Und dann haben wir uns kurzerhand verabschiedet. Ich hatte einen ganz, ja, ganz leichten, schicken Einlauf. Ich bin halt einfach in dieser Grotte gelandet, bin da ausgestiegen und direkt in diese Grotte rein, was erstmal auch ein bisschen gruselig war, weil sie war hoch und sie war endlich. Das heißt, die endete dann und über mir war dann nochmal Höhe und es hat sich so ein Fenster gebildet von den Grottenmauern und man konnte durch dieses Fenster, durch diese Vignette, so habe ich es dann auch gemalt, konnte man aufs Wasser hinaus gucken. Und da ich dachte, dass du ja einfach jetzt wegbleibst, ich mich sehr beeilen muss, du dir wahrscheinlich Sorgen machen wirst, passiert es mit mir dann nicht da drinne, ist alles gut. Was mache ich? Ich male schnell. Ich habe ganz schnell gemalt und ich male, mache immer kurze Videos von jedem neuen Stift oder von jedem zweiten, den ich in die Hand nehme.
Weil Arkadi hat ja auch gesagt, nee, ich nehme mein Telefon mit.
Natürlich nehme ich mein Telefon mit. Als ich dann die Sachen auspackte, merkte ich, die Malpappen sind zur Hälfte nass geworden. Aber das Telefon war nochmal in einem Sicherheitsbaggy verpackt und umwickelt von einem Handtuch. Also alles fein. Und während ich halt male, auf meinen Malgrund schaue und auf das Wasser, was ich halt male, auf einmal, Leute, wirklich, es gibt doch diesen einen James-Bond-Film mit Halle Berry, wo sie aus dem Wasser aussteigt. Das ist halt wirklich so eine epische Szene. Die Leute, die den Film gesehen haben, die wissen es. Es war genauso. Ich gucke nach oben, auf einmal taucht Jule aus dem Wasser unerwartet auf und mit ihrem athletischen Körper läuft sie auf mich zu. Ich habe mich total sehr gefreut. Ich war einfach sehr überrascht, ich war total glücklich, ich war total inspiriert einfach von dieser Aktion, da ich mit Jule gar nicht mehr gerechnet habe, dass sie ihre Angst besiegt hat und dann kam sie auch schon auf mich zu und hatte auch ein bisschen blaue Lippen, weil ihr scheinbar kalt geworden ist, aber sie war getrieben von dieser Angst und diesem Mut zugleich, hat sich die Malsachen geschnappt, neben mich gesetzt und los aufgeschmiert. Ganz nach der Manier von Athletics of Desire.
Ja, vielleicht kann ich ja mal sagen, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe.
Ja, was hast du denn gemacht, so?
Ja, ich bin nämlich zurückgeschwommen und war so, ja super, das lief ja jetzt wirklich gar nicht, wie ich das wollte. Und dann bin ich auf diesen Felsvorsprung gegangen und hab dich nicht gesehen. Und ich war so. Also man konnte so halb in die Grotte reingucken, aber dann halt nicht ganz bis zum Schluss. Und ich war so, wo ist der denn jetzt? Wo ist der jetzt? Und dann habe ich da gewartet und ich war einfach nur frozen, weil ich halt in dieser Panik war und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen kann, weil es war nicht möglich für mich, da durchzuschwimmen. Ich habe dich aber auch nicht gesehen. Ich dachte, vielleicht, wenn ich auf diesem Felsvorsprung bin, kann ich dir so zuwinken und alles ist cool und wir bereden nochmal. Ja,
tatsächlich habe ich auch darüber nachgedacht, dass ich mal kurz warte, bis du da hingehst, und ob du da hingehst, wusste ich nicht. Und ich habe mich halt entschieden, einfach schnell mein Ding da durchzuziehen und wieder zurückzukommen.
Und dann waren so zwei Typen, die haben da auch so rumgeklettert und auf einmal springen die so auch ins Wasser. Und dann habe ich die so beobachtet und habe versucht, an deren Gesicht abzulesen, ob sie eine Person in dieser Grotte sehen.
Und konntest du es ablesen?
Nein.
Okay, das ist komisch, weil, pass auf, meine Perspektive auf diese zwei Typen, die sind für mich ja auch einfach so aufgetaucht, weil ich nicht die ganze Zeit da, oder nur einen gerahmten Blick auf die gesamte Situation habe. Auf einmal sind diese zwei Typen da und ich sitze da halt so in der Hocke, in dieser Höhle drin, in dieser Grotte, und für die muss es wahrscheinlich so ausgesehen haben, dass ich mich vom Strand gerettet habe und erstmal dick scheißen musste, sorry für den Ausdruck, aber so muss es ausgesehen haben, weil der Typ, der mich gesehen hat, sofort wieder weggeguckt hat.
Ja, und dann habe ich die so beobachtet und ich war so, die machen gar keine Anstalten, da irgendwie mehr in die Grotte reinzugehen oder vielleicht mit dir zu reden, weil irgendwie, ja. Keine Ahnung, ich weiß so, was ist denn jetzt? Soll ich den jetzt anrufen? Aber ich meine, der hatte auch nur 16% Akku. Und
das braucht er zum Film.
Und ich war so, Mann. Und dann habe ich halt wieder das Wasser eher beobachtet und war so, okay, so lang ungefähr ist das Wasser ziemlich flach. Dann kommen irgendwie so 3-4 höhere Wellen. Aber eigentlich sind die nur ein bisschen höher. Also die crashen gar nicht irgendwo rein und so. Und wenn ich in einem hohen Bogen um den Fels rumschwimme, dann sollte das okay sein. Und dann habe ich noch gedacht, okay, ich ziehe meine Schuhe aus, weil die behindern mich beim Schwimmen. Und dann habe ich all meinen Mut irgendwie zusammengenommen und bin ganz ruhig mit sehr viel Abstand um diesen Fels rumgeschwommen und es war alles total in Ordnung. Außer, dass mir halt kalt war wie Sau, weil diese Grotte war sehr schattig und dann haben wir da irgendwie eine halbe Stunde gesessen und
wir haben da schon locker eine Stunde verbracht und gemalt.
Ja, es ist so krass, wie ich kann, sobald ich anfange zu malen, ist Zeit irgendwie total dehnbar.
Zeit ist sowieso schwierig für dich einzuschätzen, so wie wir gelernt haben. Aber ich finde das beim Malen auch, dass es, wenn man da so richtig drin ist und so in diesem Trott ist, fertig zu kriegen und weiter zu malen, und du bist ja immer zwischen diesem Gucken, Malen und dann entwickelt sich irgendwie so ein nicht meditativer, sondern irgendwie eher so ein obsessiver Rhythmus, dem man folgt, bis man halt fertig ist. Und den hatten wir da auch für uns gefunden. Mhm. Und naja, keine Ahnung, mich hat das so krass aufgeladen. Ich war dann einfach die ganze Zeit am Kichern irgendwie und ich war total inspiriert von deinem Mut, von unserer Aktion, dass wir eine Stelle gemalt haben, wo man ganz schwer hinkommt. Also scheinbar nicht so schwer, weil ständig sind irgendwelche athletisch aufgepumpten Männer aus dem Wasser aufgetaucht.
Also nicht so,
na gut, insgesamt vier.
Ja, mit den anderen Typen.
Mit den anderen zwei Typen, die du von der Küste aus gesehen hast. Und eine Frau war dabei, muss man dazu sagen. Ja. Und ja, die Leute gucken sich das an. Ich glaube, bei besseren Wetterbedingungen kann man das auch machen. Und als wir weggegangen sind, sind auch so Schiffe vorbei oder so Boote.
Stimmt,
und ich glaube, die halten da auch manchmal an und lassen da Leute raus für Good Life.
Ich fand es auf jeden Fall so lustig, dass wir gesagt haben, okay, wir packen jetzt diesen Seesack und schwimmen dahin. Und da war so, ich war so, warum haben wir keine GoPro? Weil es wäre so witzig
ich mich
geworden.
So mega abenteuerlich gefühlt.
Ja.
So wie als wären wir solche Taucher, die irgendwelche Schätze ertauchen. Aber wir haben nur Kunst ertaucht, was auch ein Schatz sein kann.
Und es wäre, ach man, ey, keine Ahnung, weil egal, was für ein Video wir jetzt daraus zusammenschneiden oder so, so diese ganzen Emotionen und auch so das Wasser und so, das wird man alles nicht, weißt du, das wird man nicht erfüllen können.
Ich denke, unsere Bilder bringen das rüber.
Ja, also ich hoffe das. Das ist auf jeden Fall nachher, wenn wir in den Ausstellungen sind und wir können ja immer sehr viel zu den Bildern sagen, weil wir einfach, weil es immer eine andere Situation war, irgendwas ist passiert oder wie wir da hingekommen sind. Also wir haben ja immer irgendwie eine kleine Geschichte dazu. Ja. Und ich bin gespannt, ob Leute irgendwie was schon so emotional rauslesen können und ob es die Geschichte überhaupt dazu braucht oder so.
Ja, ja. Und wenn nicht, wenn ihr nichts rauslesen könnt, fragt uns einfach, wir erzählen euch gerne noch was. Ja. Oder erzählen den Podcast nach oder zeigen euch unsere Videos.
Ja. und dann sind wir zurückgeschwommen und das war natürlich chillig, weil die Wellen sind ja zum Strand gekommen und wir konnten einfach so
ja, zurück. Haben uns auf diesem Campingplatz wieder zusammengerauft, klargekommen.
Ja, mir war so kalt.
Diese Frau, die auf unsere Fahrräder aufpassen sollte, wollte, die war einfach, von ihr war nichts mehr zu sehen.
Ja, aber es war alles total
es war
chillig.
Alles so total chillig, ja. Die andere Person, die
und dann und ich hatte auch überhaupt keine Angst, dass irgendwas passiert oder so.
Ja, ich auch nicht. Die andere Person, die an dieser Reception jetzt saß, die hat uns einfach, ich glaube, der hat uns nicht mal so Hallo gesagt so richtig. Wir sind einfach rein in diesen Raum, der halt eindeutig ein Zugang
Backstage.
Nur für Backstage ist. Und haben unsere Sachen rausgeholt. Wir haben auch ein bisschen länger gebraucht, weil wir irgendwie so umgepackt haben wieder und die Bilder trocknen lassen haben, umgezogen. Währenddessen ging um die Ecke so ein heftiges Kartenspiel ab. Da saßen
acht Männer
am Tisch, ein paar standen drumherum, genau. Und dann, es wurde auch gar nicht viel gesprochen. Es hat sich alles ums Spiel gedreht und die Karten, das war so geil. Leute, ihr könnt, also, vielleicht kann es der eine oder andere jetzt sogar riechen, weil ich konnte sie riechen, diese Karten, allein vom Aussehen her. Die waren so rund abgegriffen und bräunlich zum Rand.
Mhm.
Und in der Mitte geknickt, also der Längsseite entlang.
Was in meiner Familie übrigens verboten ist.
Ja, das ist bei mir auch immer verboten gewesen. Aber ich glaube, hier dient es mittlerweile einfach dazu, weil die schon so weich und lapprig sind, dass die überhaupt irgendwie eine Griffigkeit behalten. Ja, und dann war aber unser Tag noch nicht zu Ende. Unser toller, inspirierender Tag. Weil dann haben wir was eingekauft und wollten was zu... das, was wir eingekauft haben, zu uns nehmen. Also einfach essen, um auf Deutsch mal zu sprechen wieder.
Er hat ein Diplom.
Aber ein Kommunikationsdesign. Das hat mit Kommunikation nichts zu tun, Leute. Und dann haben wir uns einen Ort gesucht, irgendwo an der Küste, und haben irgendwie einen alten Parkplatz gefunden, wo wieder der Weg abgesperrt war zum Strand runter. Und es kam so eine Hogwarts-Wendeltreppe nach unten, die in alle Richtungen sich gewendelt hat. Und ja, die war schon halb weggebrochen und irgendwie hatten wir unsere Fahrräder noch oben auf diesem unklaren Parkplatz stehen. Also haben wir uns entschieden, nicht runter zu gehen, sondern oben zu bleiben. Aber haben schon eine Frau unten erspäht. Und
die ist auch dann, wir haben uns dann auf diesem Parkplatz, wollte ich unbedingt diesen Müll malen. Das war eine sehr ästhetische Anordnung von Müll in sehr bunten Blumen eingebettet und ich wollte das sowieso schon jetzt hier in Süditalien irgendwann anfangen, weil Müll spielt einfach eine große Rolle im
visuellen. Für unsere deutsch geprägten Landschaftsaugen liegt hier schon sehr viel rum. Es geht, muss ich auch ehrlich sagen, aber es ist hier und da und überall vertreten. Und dieser Haufen war wirklich ästhetisch und dann kam Bo auf uns zu, um kurz mal zu sagen, es geht jetzt gar nicht mehr so viel gerade für uns um Landschaften, sondern wir begegnen zurzeit irgendwie total vielen netten, interessanten Menschen, die uns ansprechen, die wir ansprechen. Alle wollen uns ständig helfen und irgendwie was Gutes tun oder einfach in Austausch treten. Und Bo ist eine davon.
Bo kam auf uns zu. Ich habe in den ersten zwei Sätzen gemerkt, also ich sprach Englisch mit uns und ich war so, sie ist safe aus Belgien. Wegen des Akzents und ich weiß gar nicht, ob wir direkt gesagt haben, ja, wir sind KünstlerInnen, wir wollen es jetzt malen, und sie hat uns direkt irgendwie erzählt, was sie alles erlebt hat in Tropea und hat von einem anderen Künstler erzählt, von dem sie an dem Tag eingeladen wurde. Das ist ein Künstler, der so ein historisches Gebäude wiederherstellt. Und das wurde lange genutzt, um da Müll abzuladen, also wieder das gleiche
Thema.
Das war
vollgepackt mit Müll.
Das war so eine Mülldeponie, aber ihr müsst euch vorstellen, sie hat uns Fotos gezeigt, so, das war so ein ganz historischer Bau mit so
ganz vielen Arken.
Genau, Arken und Akadi meinte auch, sieht aus wie ein Gefängnis.
Irgendwie sah das für mich so aus wie so ein Gefängnis von innen. Man kennt es ja vielleicht auch aus Filmen. Das sind ja so immer so Brücken übereinander, ne, mit ganz vielen Räumen und aneinander. Und so sah das irgendwie für mich aus.
Genau, dann hat sie uns direkt connected und ja, wir hatten so eine Interaktion von vielleicht 10 Minuten. Und zwar so voll belebend, weil sie war so voller Leben und so voller, ja, ich reise und ich bin unterwegs.
Ja, Bo hat Krebs vor 3 Jahren gehabt und ist immer noch in medikativer
Behandlung. Ja, also so genau wussten wir es jetzt auch nicht, müssen wir auch nicht so...
Ja, doch, sie hat uns ja gesagt, dass sie Krebs hatte und jetzt einfach, also sie arbeitet als Lehrerin mit autistischen Kindern und hat jetzt den Job, hat sie gesagt, der geht ihr auch viel zu nah oft. Und jetzt reist sie halt. So. Mhm. Und versucht auch viel alleine zu reisen.
Ihr Wake-up-Call, denke ich mal, irgendwie. Und ist so voll unterwegs. Und am Tag läuft sie 25 Kilometer.
Jeden Tag, hat sie gesagt.
Sie war über 60,
das ist ihre Routine.
Ne?
Ja,
ja. Sie war echt krass. So, und total, total coole Person. Und,
tatsächlich muss ich kurz an der Stelle sagen, wir treffen voll viele ältere Menschen, die so sich um die 60 drehen, die aber noch so voller Leben stecken.
Ja, und so irgendwie,
und das gibt,
was, genau.
Das gibt irgendwie einem voll nochmal so geile Gefühle, so dass, hey, dieses Leben kann, also man kann es immer wieder neu irgendwie einhauchen mit irgendwie Frischnis, mit Leben und man...
Nochmal neu definieren.
Nochmal neu definieren. Es ist nicht vorbei, Leute. Das sagen wir jetzt mit unserem Pound 30.
Ja, ja. Und dann haben wir da in der brutzelnden Sonne die Müllanordnung gemalt
statt
und
zu
haben
essen.
Nichts gegessen, ey.
Ja. Aber ich finde, das hat irgendwie auch einen geilen Grind reingebracht, weil der Magen hat so ein bisschen geknurrt. Also Leute, wir sind nicht am Verhungern. Wir hatten Frühstück und...
das war's.
Ja, aber Frühstück aus was für Zuckerbomben.
Ja.
Und wir hatten genug Kaffee und wir haben einfach diese Zeit gut nutzen können, diese Müllberge dort malen. Und ich muss auch sagen, ich war auch so ein bisschen durstig nach Malen, weil die letzten Tage hatten wir Hassel, Hassel, Hassel.
Mhm.
Ganz kurzer Abriss.
Mhm.
Wir sind jetzt am Scheitelpunkt unserer Reise. Und das heißt, wir haben einmal die Hälfte unserer Malgründe ausgetauscht. Mit Poste Italiane sind wir wieder in Kooperation gegangen. Das ist mal ganz klassisch. Ich möchte jetzt nicht wie so eine klassische Deutsche Bahn-Erfahrung draus machen und man regt sich über Poste Italiane auf. Die hatten irgendwie doch einfach 13.35 Uhr zu, obwohl das ein relativ großes Postzentrum waren. Und da waren wir zu spät für, als wir da ankamen in der Stadt, wo wir eigentlich kurz nur die Bilder einsammeln wollten. Es war nämlich Jules Geburtstag und wir wollten nur kurz Austausch gehen und weiterfahren. Vielleicht noch irgendwo ein schönes Unterkünftchen finden und weiter. Aber war nicht möglich, weil 13.45 hatte die Post zugemacht. Wir waren...
Du meinst 13.35.
13.35, genau, muss man dazu sagen. Das ist auch eine interessante Zeit für uns. und dann waren wir ungefähr um die 16 Uhr da. Ja, und dann wollten wir natürlich was essen, weil wir waren wieder hungrig, aber war nicht möglich, denn das ist nicht die italienische Zeit, um was zu essen. Da sind wir mehrere Orte angefahren, standen vor verschlossenen Türen, wurden aber in einem Ort eingeladen zu essen, während die noch putzen. Das war auch nicht der Vibe, den wir haben wollten.
Ja.
Weiter, weiter, weiter. Wir haben ein Bierchen getrunken, ein paar Nüsse gegessen und haben gedacht, okay, wir fahren jetzt außerhalb der Stadt an die Küste. Da gibt es einen Campingplatz, den nutzen wir. Und ja, irgendwie dann am nächsten Tag von diesem Campingplatz zurück.
Zurück in die Stadt.
Dann mussten wir mit dem Bus mitgenommen werden, weil das war zu viel Anstieg für uns.
Ja,
dann
es war einfach die Stadt auf dem Hügel und den sind wir heruntergefahren am Vorabend.
Wir wollten eigentlich gesagt, Zug fahren, aber dann hat die Schaffnerin gesagt, ihr habt kein Problem mit Fahrrad. Dann hat sich herausgestellt, dass der Zug aber gar nicht irgendwo hält, wo man mit dem Fahrrad aussteigen kann, weil da nur Autostrada ist. Und dann haben sie uns gar nicht in den Zug mit reingenommen.
Dann war da sind immer so Leute, die einem helfen, was total geil ist, weil wir immer irgendwie fragen können und so. Also dann meinte der Mensch so, ja, also genau, ihr könnt auch mit dem Bus fahren. Wieso, ihr habt ein Fahrrad dabei? Ja, müsst ihr fragen. Okay, alles klar.
Dann, ja, der hat gesagt, naja, wir haben gesagt, Bicicletta problemi. Und der hat gesagt, Problemi si, problemi no. Chef, Sie, Chef, no. Ja. Also was so viel heißt, könnt ihr euch denken, dass der Busfahrer entscheidet oder genau. Die Busfahrerin.
Und dann haben wir erstmal die Bushaltestelle nicht gefunden etc. Und dann kam der Bus und er meinte, Sie. Und dann sind wir da rein. Es gab natürlich überhaupt keinen Platz für unsere Fahrräder und
Chef,
so.
Chef, per favore, Bicicletta.
Ja, genau. Und dann sind wir da quasi so hochgejuckelt. Das war übelst krass eigentlich. Diese Stadt ist ja auch auf dem Berg und gebaut.
Mit krassen Brücken,
und dieses System,
ja, das ist heftig.
Dann waren wir da oben und hatten ja eine lässige 1,5 Stunden Experience wieder bei der Post.
Ja, die Frau bei der Post hat kein Wort Englisch gesprochen und mit dem Übersetzer hat es auch nicht funktioniert, weil sie nicht gecheckt hat, dass sie da irgendwie reinsprechen muss, und ich habe immer nur so die letzten zwei oder die ersten zwei Wörter von ihr übersetzt bekommen, was nichts gebracht hat, und sie hat aber auch nicht wie alle anderen Menschen, auf die wir treffen, so mit Händen, Füßen und klaren, einfachen rausgebrüllten Worten gesprochen, sondern sie hat so ganz gediegen irgendwie vor sich hin erzählt in dem Italienisch, wo ich gar keinen bekannten Wortstamm irgendwie erkannt habe. Und wir wussten einfach nicht, was das Problem ist. Dann haben wir, ja, wie so oft, zwei Nummern gezogen nacheinander und kamen irgendwann mal ein zweites, drittes Mal da dran. Und dann kam aus dem Büro eine jüngere Mitarbeiterin, die hat gefragt, ob wir Englisch sprechen. Und sie hat dann mit uns ganz chillig alles gemacht. Sie war ganz begeistert von unserer Reise, ganz irgendwie schockiert, dass wir so viel mit dem Fahrrad alleine zurücklegen und dass wir auch noch malen und dass es alles toll ist. Und damit war es irgendwie vorbei, oder? Hatten wir dann noch Hassel? Nee, dann hatten wir weiterhin Hassel, weil wir mussten dann, haben wir uns entschieden, dass wir die eine Küste gegen die andere tauschen und das mit dem Zug.
Ja.
Wir wollten uns ein bisschen Zeit ersparen.
Und dann sind wir zu diesem besagten Autostrade Bahnhof gefahren. Das war auch lustig. Das ist der Bahnhof in Catanzaro. Aber der ist halt 10 Kilometer außerhalb der Stadt, wirklich an einem Autobahnkreuz. Der Bahnhof war eine absolute
immer noch eine Baustelle.
Und total so ein Lost Place irgendwie. Wir sind da angekommen und waren so, oh mein Gott, ja. Und ich konnte halt, wir konnten keine Bicicletta-Tickets kaufen. Wir waren so, oh nee, ey, wenn wir die nicht kaufen können, können wir vielleicht auch nicht die Bicicletta mitnehmen. Und als wir ankamen, haben wir quasi den Zug, den wir hätten nehmen müssen, gesehen. Und das war nämlich, das hat mir nämlich der Kellner vom Vorabend erzählt, das ist so ein Waggon aus den 60ern, so ein Zug aus den 60ern, ganz alt. Und der meinte so, ja, you know, you can take it. It arrives at some point. und das war so, es klang so ein bisschen klapprig und sah der auch aus. Und wir waren so, safe, können wir da die Fahrräder nicht reinpacken, weil es ist wirklich nur ein
Waggon.
Das sind
so diese zwei aufklappenden Türen,
ja,
weißt du,
genau.
Da passt man ja als Person kaum rein.
Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen eh den nächsten Zug und wenn es der gleiche ist, dann wird es echt schwierig.
Wir pressen uns da rein, wir sagen wieder, per favore, Chef, und das wird schon klappen. Haben
wir
uns die ganze Zeit Mut zugeredet, haben mega Schiss gehabt, dass
so
es nicht klappt.
Dass wir es nicht schaffen, da rein, weil dann hätten wir irgendwie halt Fahrrad fahren müssen und es war dermaßen Gegenwind und wir hatten wirklich gar keinen Bock mehr und so. Und dann kam der Zug und es war ein komplett anderer und es war überhaupt gar kein Problem. Wir sind da rein und durften unsere Fahrräder mitnehmen und waren innerhalb von 1,5 Stunden an der komplett anderen Küste. Das war übrigens der V, der hier auch lebt auf dem Campingplatz. Und waren innerhalb von 1,5 Stunden an der Küste, wo wir jetzt auch sind. Total anderes Flair. Es war direkt viel wärmer, weil die letzten Tage waren wir viel in den Bergen. Es hat auch geregnet, gewittert. Wir haben ein bisschen mehr gefroren und jetzt ist quasi Beachlife angesagt.
Endlich.
Und ja,
Beachlife jetzt. Und Malen und Menschen treffen und das Campervolk kennenlernen.
Ja.
Das gefällt uns irgendwie ganz sehr. Die Leute sind super freundlich, die teilen alles miteinander.
Ja.
Wir wurden direkt von, wie gesagt, von Resa empfangen und gefragt, ob wir denn alles hätten. Und dann hat er uns heute Morgen auf einen Kaffee und einen grünen Tee eingeladen. Und jetzt waren wir mit ihm in so einem 3-4-stündigen...
Nee, ich glaube, wir waren jetzt 2 Stunden
zwei
bei dem
Stunden.
Und haben sehr viel erfahren über...
Ich glaube eher 3.
Über sein Leben und es war super interessant. Und ich habe auch zwischendurch gedacht, so, weil er war ja... wie sagt man, an der Uni wie sagt man, Dozent, Professor? Professor, glaube ich.
Professor, der hat alles Mögliche ja, gemacht. Also, da hat einen Doktor, der, ja. also der hat...
Und was ich sagen wollte, ist, dass er einfach so quasi eine Vorlesung gehalten hat.
Stimmt, ja, ja.
Und er hat auch, also was ich wirklich, also jetzt nicht wertend, sondern einfach nur beobachtet, so, er hat immer Augenkontakt zu uns beiden gehalten und hat wirklich einfach total spannend erzählt. Er schreibt gerade an seinem Buch und jede Geschichte war super interessant und es gab immer wieder so total witzige und total kluge Aussagen, die auch so eine Abrundung immer gegeben hat und wir hingen so 2 Stunden an seinen Lippen.
Ja, wirklich.
Und am Ende haben wir dann auch von uns erzählt und es war irgendwie so voll, es war nicht, also er hat natürlich die meiste Zeit geredet, aber ich hatte nicht so das Gefühl, dass es so monologisiert war, sondern er auch auf es uns eingegangen ist.
Einfach wirklich verdammt spannend und interessant, ja. Und er kann sehr gut reden.
Ja, das merkt man natürlich, wenn man jahrelang vor Studierenden erzählt, seine Forschungsprojekte quasi erklären muss und
oder vorstellen muss, um Gelder zu bekommen.
Ja, also das ist mir einfach aufgefallen, dass das so voll, voll der Skill war einfach.
Ja, ja, mega, ja. Mega der Skill. Und ich fand es ja irgendwie cool, dass er gestern Abend quasi bei uns so einen Cliffhanger da gelassen hat.
Ja,
weil wir hatten uns kurz vorgestellt und der so, ah ja, und zum Schluss sagt er so, naja, ich habe mir jetzt auch 5 Wochen Zeit genommen, bin nur hier, weil ich schreibe an meinem Buch. Und dann waren irgendwie wieder 2 Sätze hin und her und ich so, ja, was schreibst du denn für ein Buch? Ja, eine Autobiografie. Na gut, dann bis morgen. Bis morgen. Und wir so, ja, aber eine Autobiografie, also das muss ja ein interessanter Mensch sein. Oder halt eben das Gegenteil, weißt du so? Das könnte ja so ein Mann sein im Alter, der so denkt, oh, ich habe ein sehr interessantes
Memoir.
Memoiren, ja. Und wir haben keinen Einblick bekommen, dass dieses Buch werde ich mir noch holen,
ja.
Wenn es dann mal draußen ist.
Ich hoffe, er verlegt es. Ja.
Ja.
Also, hast du noch was?
Was ich noch habe, ist, ja, muss nicht sein. Wir waren noch im Museum in, wie hieß diese Stadt? Kannst du mir da bitte helfen, mein wandelndes Enzyklopädie, Google Maps?
Taverna.
Taverna. Taverna ist auch eine wunderbare Stadt, in der wir waren im Museum und da wurden wir vom Museumsführer, Leiter, ich weiß nicht, was der alles für Posten übernimmt, da gern entgegengenommen. Er hat uns überall reingeführt in die Kirche, alles für uns, jede Tür aufgemacht, jedes Licht angemacht, irgendwie alle Werke erklärt. Hauptsächlich auf Italienisch wieder, aber war auch irgendwie total cool, weil da funktionierte das auch mit dem Übersetzer. Und dieser Mann, Namen vergessen.
Von wem?
Von Duro, wie heißt er? Giovanni Duro?
Mhm.
Ja, ich glaube schon. Und ja, er sagte auch gleich, ach, ihr seid Maler, ich male auch. Und dann haben wir uns auf dem Instagram gegenseitig die Accounts gezeigt, dann hat er uns durch diese Ausstellung geführt, durch diese Kirche und in dieser Kirche hängt halt ein riesen Altarbild und das ist von Mattia Preti. Das ist ein Maler aus dem 16. Jahrhundert und er hat in dieser Stadt sehr viele Werke hängen. Und er hat da gelebt und hat diese Kirche gestaltet. Er kommt aus dieser Stadt und man kann sich die Arbeiten so vorstellen wie Caravaggios Arbeiten. Es ist auch die gleiche Zeit, ähnliche Lichtaufbauten und auch sehr religiös und auch sehr fast schon düster und sehr gewaltig einfach. Richtig toll. Und dann gab es im Keller aber auch noch eine Ausstellung mit Contemporary Art. Die haben wir uns dann auch reingezogen und die war auch cool.
Die war mega cool. Also, ja. Nochmal zusammenfassend zu sagen, wir treffen eigentlich sehr viele kunstaffine Menschen bzw. KünstlerInnen und sehen auch sehr viel Kunst. Aber ich glaube, ich habe beim letzten Mal auch schon gesagt, dass ja hier in Süditalien ist sehr viel Geschichte gibt, sehr viele aktive KünstlerInnen und wir auf dieser Reise sehr viel in Verbindung gehen mit unterschiedlichsten Menschen.
Und war ja auch der Plan.
Das war auf jeden Fall der Plan und es ist cool, dass Pläne einfach sich
in Realität umsetzen.
Ich muss hier an der Stelle kurz beichten, dass ich tatsächlich noch gar kein einziges Porträt gemalt habe. Aber es hat sich irgendwie noch nicht ergeben. Vielleicht ergibt sich das auch nicht. Ich möchte mich da jetzt nicht dafür bestrafen oder peinigen. Wir malen einfach weiter in unserem Tempo.
Danke.
Ciao bella, come stai? Sono qui in Germania e sono italiano.
Dieser Pass through Italy.
Ein Podcast von Jule und Akadi.
Für diese Beichte, Akadi. Gut, dass wir im sehr strengen Katholizismus, heißt das so, sind und schon sehr viele Beichtstühle gesehen haben, wo du dich dann vielleicht auch nochmal öffentlich reinsetzen könntest.
Wie viele Moneti kostet mich
diese Beichte?
Diese Beichte.
Ja. Und ansonsten?
Ansonsten ruhen wir uns heute aus? Wir gehen nochmal an den Strand malen, wir müssen Wäsche machen, wir müssen Geräte aufladen, ganz klassisch. Davon möchte ich auch nicht weiter reden.
Das interessiert keine Sau.
Das interessiert niemanden, die Leute werden es lieben. Wir verabschieden uns, wir entschuldigen uns, wir empfehlen uns.
Scusa.
Scusa e arrivederci.
Arrivederci.